Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Ja, dieses Thema beschäftigt uns auch heute, die Corona-Krise und wie Corona unser Leben verändert. Insbesondere das Verhältnis zwischen Jung und Alt. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und am Mikrofon begrüßt Sie Sören Brinkmann. Mundschutz beim Einkauf oder in Bus und Bahn, kein Handschlag, ausweichende Schritte, um anderen nicht zu nahe zu kommen. Ja, vieles hat sich durch die Corona-Pandemie verändert und wenn man genau drauf schaut, dann sind die Folgen doch recht unterschiedlich. Unterschiedlich für einzelne Menschen, unterschiedlich aber auch für die einzelnen Generationen. Eltern haben eine zusätzliche Belastung durch das sogenannte Homeschooling, solange die Schulen zu waren. Viele haben häufiger von zu Hause gearbeitet oder arbeiten nach wie vor im Homeoffice. Oder es gibt auch Sorgen um die berufliche Zukunft. Bei Älteren ist die Angst vor gravierenden Verläufen einer möglichen Erkrankung sicher größer als bei Jüngeren. Wir möchten heute alle diese Perspektiven in den Blick nehmen und daraus die Frage ableiten, ob sich denn das Verhältnis zwischen den Generationen verändert hat. Also konkret gesagt, stehen etwa die wirtschaftlichen Interessen, die Lebensperspektiven der Jüngeren im Gegensatz zu den gesundheitlichen Interessen der Älteren? Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert und Sie können wie immer hier in der Lebenszeit natürlich gerne mitdiskutieren. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie gerne auch eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wir rufen Sie gerne auch zurück, wenn Sie uns dann dort eine Telefonnummer mit notieren. Und folgende Gäste sind in dieser Sendung mir jetzt zugeschaltet. Professor Christiane Drumel, sie ist Bioethikerin an der Medizinischen Universität Wien und Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt in Österreich. Guten Tag, Frau Drumel.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Professor Andreas Kruse, er ist Psychologe und Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Auch Ihnen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ich würde gerne anfangs Sie beide mal ansprechen, denn ich weiß, Sie sind ungefähr im selben Alter. Wenn ich Sie persönlich frage, zu welcher Generation würden Sie sich zählen, Frau Drumel, wenn ich mit Ihnen anfange?
Also wie gesagt, das kalendarische Alter wird ja zusehends uninteressanter für jeden Einzelnen oder nur in ganz eigenen Aspekten interessant, wie gewisse, weiß nicht, der Führerschein, das Pensionsalter oder Ähnliches betrifft. Aber sonst fühlt man sich, und damit glaube ich, kann ich für viele Menschen reden, also gesundheitlich, körperlich wesentlich jünger. Also ich würde mich schon nicht als dieses Alter, das ich habe, einschätzen. Mhm.
Herr Kruse, wie ist es bei Ihnen? Zu welcher Generation würden Sie sich zählen?
Ach, ich würde sagen, ich gehöre einer Zwischengeneration an. Also ich werde ja jetzt 65 und merke natürlich schon, dass ich allmählich in das Alter eintrete. Das hat einfach auch damit zu tun, dass ich ja nur noch etwas mehr als ein Jahr berufstätig sein werde. Wenn Sie mich jetzt nach meiner körperlichen Gesundheit fragen würden, nach meiner seelisch-geistigen Gesundheit, dann würde ich sagen, ich fühle mich eigentlich gut und bin sehr zufrieden und dankbar. Kann mir aber vorstellen, dass ich auch mit einer derartigen gesundheitlichen Konstitution schon zu der Gruppe der älteren Menschen gehöre, was mich auch persönlich gar nicht schreckt, weil ich ja mit dem Thema Alter, das hat auch mit der Forschung zu tun, die wir betreiben, weil ich ja mit dem Thema Alter auch so etwas wie ein seelisch-geistiges Wachstum verbinde und weil ich eben weiß, Frau Drumel hat das ja eben schon angesprochen, dass wir für unsere Gesundheit auch so viel tun können, dass wir mit einem vielleicht doch besseren Gesundheitszustand in das Alter eintreten, als das bei den Generationen vor uns der Fall gewesen ist. Also Zwischengeneration, würde ich sagen.
Sie machen da jetzt auch schon sehr deutlich, ähnlich wie Frau Drumel das eben auch schon getan hat, dass es natürlich völlig falsch wäre, nun alle, ich sag mal jetzt alle über 60-Jährigen über einen Kamm zu scheren. Da gibt es wirklich viele große Unterschiede, aber natürlich spielt das Alter in dieser Corona-Krise eine Rolle, weil es einfach unterschiedliche Krankheitsverläufe oft gibt, je nach Alter. Herr Kruse, nochmal bei Ihnen. Nach Ihrer Wahrnehmung, wie groß sind die Unterschiede in dieser Corona-Krise zwischen den Generationen?
Vielleicht noch ganz kurz zu der sehr wichtigen Vorbemerkung von Ihnen. Nicht? Das kann man gar nicht hoch genug werten. Wir haben sehr, sehr, sehr große Unterschiede in der Gruppe der älteren Menschen, was die Gesundheit angeht, auch was die seelisch-geistige Leistungsfähigkeit angeht. Und wenn wir zu der Gruppe der 70, 75, 80, 85-Jährigen kommen, dann werden diese Unterschiede nicht kleiner, sondern sie werden noch einmal größer. Und deswegen haben wir in der Öffentlichkeit auch immer wieder betont, dass man nicht von der Gruppe der alten Menschen sprechen darf, dass man die älteren oder alten Menschen auch nicht einfach als eine Risikogruppe beschreiben darf, sondern dass es bedeutsam ist, für jedes einzelne Individuum die Kräfte, die Stärken, die Ressourcen, genauso wie die Risiken zu ermitteln und dann zu einem ganz individuellen Ressourcen-Risikenprofil zu gelangen. Das ist uns sehr bedeutsam. Und wenn Sie diese Unterscheidung vornehmen zwischen älteren Menschen, zwischen alten Menschen, dann werden Sie auch Konsequenzen für die Generationenbeziehung wahrnehmen. Nicht? Also Sie haben ältere Menschen, die ein ganz hohes geistiges und seelisches Potenzial haben, auch im hohen Alter, und ein hohes Verantwortungsgefühl, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Und bei denen können Sie durchaus beobachten, dass die immer und immer wieder thematisieren, was wird eigentlich mit der jungen Generation geschehen? Wie wird eigentlich die junge Generation durch die Corona-Krise kommen? Und es gibt andere Menschen mit schweren Erkrankungen, die derartige Fragen nicht stellen können. Mit anderen Worten, die Generationenbeziehungen sind natürlich auch in hohem Maße davon beeinflusst, welche Kompetenzformen Sie in den unterschiedlichen Generationen aktuell haben. Und da können Sie sehr befruchtende Kompetenzformen finden, die sich dann auch befruchtend auf die Generationenbeziehungen auswirken. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, auch Menschen, die in sozial hochgradig problematischen Lagen sind oder was Ältere angeht, die vielleicht auch gesundheitlich erheblich eingeschränkt sind. Und da sind natürlich die Generationenbeziehungen nicht von diesem gegenseitigen Interesse bestimmt, wie in dem zuvor genannten Fall.
Ja, Herr Kruse, Sie haben das jetzt erwähnt. Es gibt natürlich, und das kennt wahrscheinlich jeder auch aus dem persönlichen Umfeld, natürlich die sehr agilen, die auch mit über 90 noch fit sein können, viele Hobbys haben. Und es gibt auf der anderen Seite sicherlich auch dann diejenigen, die schon gebrechlich sind. Wir wollen alles das eben auch beleuchten und wir wollen auch darüber sprechen, was Sie auch angesprochen haben schon. Dass es natürlich auch einen Blick auf die andere, jeweils andere Generation gibt, bei den Älteren, die Kinder, die Enkelkinder und so weiter. Also wir wollen da gar nicht so ein Gegeneinander und einen Gegensatz immer draus machen. Wir wollen aber natürlich auch fragen, was hat sich im Verhältnis zwischen Jung und Alt grundsätzlich verändert? Und Frau Drumel, an Sie nochmal die Frage, die ich eben schon Herrn Kruse gestellt habe. Wie groß sehen Sie die Unterschiede jetzt in dieser Corona-Krise zwischen den Generationen?
Naja, mir ist schon aufgefallen, dass plötzlich eine ganz absurde Diskussion hier herangereift ist, die eigentlich all diesen Grundsätzen und Errungenschaften, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erreicht haben und auf die wir eigentlich sehr stolz waren, dass ältere Leute ein integraler Teil der Gesellschaft ist, dass die Leute gut altern, dass sie ihr Leben genießen können, aber auch einen sehr wichtigen Beitrag nach wie vor auch in der Arbeitswelt haben. Also all diese Dinge, die sind plötzlich aufgeweicht worden und in einem sehr konfrontationellen Gegensatz resultiert. Und das habe ich schon eigentlich sehr beunruhigend gefunden, weil wir plötzlich in der Gesellschaft angefangen haben, nur nach dem kalendarischen Alter sozusagen den Menschen Eigenschaften oder was auch immer zuzuteilen. Und das kann es nicht sein. Und das passt auch überhaupt nicht zur Erkrankung Covid-19, die ja zwar wie alle anderen Erkrankungen meistens natürlich gefährlicher bei den älteren Leuten ist, das ist ja ganz klar, aber trotzdem hat man das in einer wirklich einseitigen Form hier in der Öffentlichkeit auch diskutiert.
Dann nur auf die Älteren bezogen.
Nur auf das Alter bezogen.
Und das heißt, aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sehen da schon so einen Generationenkonflikt.
Naja, ich weiß nicht, ob es ein Generationenkonflikt tatsächlich ist. Es ist ein gesellschaftlicher Konflikt, weil der Generationenkonflikt schaut ja auch so aus, als wäre es der Junge gegen den Alten und der Alte gegen den Jungen in ganz spezifischen Dingen. Aber es ist ein gesellschaftlicher Konflikt, der hier einfach einseitig Eigenschaften und daraus Folgen nach dem kalendarischen Alter zuteilt, die eigentlich auch in Bezug auf Covid-19 nicht gerechtfertigt sind.
Frau Drummel, Sie sind in der Bioethikkommission. Sie müssen vielleicht noch mal kurz, Sie sind eben, das ist ein österreichisches Gremium beim Bundeskanzleramt in Wien. Vielleicht für das deutsche Publikum können Sie noch mal ganz kurz erklären, was das genau für ein Gremium ist.
Ja, es ist praktisch das Gleiche für Österreich, was der Ethikrat in Deutschland ist. Also wir sind ein Politikberatungsgremium, das aus Experten besteht. In dem Fall bei uns 25 Experten, 13 Männer, 12 Frauen, Wissenschaftler, Juristen, Biologen, Theologen, Philosophen, also all das, was eben so ein Gremium ausmacht. Und wir beraten in unserem Fall den Bundeskanzler, also die Bundesregierung, in Fragen, die aus den Errungenschaften der Lebenswissenschaften auf unsere Gesellschaft treffen.
Mhm. Christiane Drummel, Bioethikerin an der Medizinischen Universität in Wien und Professor Andreas Kruse, Psychologe und Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg. Die Gäste heute in der Lebenszeit zum Thema: Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert. Und gerne können Sie sich beteiligen. Rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Wir möchten über die Generationen hinweg diskutieren hier in der Sendung. Die Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und um diesen ganzen Blick auf unterschiedliche Perspektiven, auf unterschiedliche Generationen auch jetzt mal ein bisschen einzuordnen. Meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich mal umgehört, welche die größten Herausforderungen in der Krise sind oder welche als die größten Herausforderungen wahrgenommen werden. Und sie hat unterschiedliche Generationen gefragt.
Einschränkung, man kann rausgehen, man kann spazieren gehen. Und wenn ich jetzt im Geschäft eine Maske tragen muss, ist das in Ordnung. Wir wollen ja alle gesund bleiben.
Also das Schlimmste für mich war eigentlich, dass die Kitas zu hatten, ne, weil das einfach total der Stress war mit Homeoffice und gleichzeitig Kind.
Es sind weniger Veranstaltungen und eben halt, dass man ein bisschen weniger Kontakt hat.
Also dadurch, dass ich gerade auf Jobsuche bin, ist es super schwierig, weil die Unternehmen natürlich Einstellungsstopp haben. Das ist so der größte Faktor für mich.
Wir haben Glück gehabt hier noch und Einschränkungen, lieber Jörg, noch, wir sollen nicht nur meckern.
Also ja, Einschränkungen natürlich wie alle anderen auch, aber Einbußen hatte ich keine.
Ich habe gar keine Einschränkungen, weil ich bin Rentner und ich habe ganz viel Zeit und halte mich an die Vorschriften und dadurch habe ich auch keine Probleme.
Meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich umgehört für diese Umfrage. Natürlich nicht repräsentativ, aber wir haben hier ja schon so ein paar Unterschiede gehört. Also es geht zum einen um die Kindererziehung, Sorgen um die berufliche Zukunft, bei anderen aber auch eine große Gelassenheit, Herr Kruse. Das heißt, da sehen wir schon ein Spannungsfeld zwischen den Generationen, oder? Herr Kruse, ich hoffe, ich höre mich jetzt nur im Hall und ich stelle fest, dass Herr Kruse uns jetzt gerade offenbar nicht mehr hört, beziehungsweise er uns nicht ansprechen kann. Die Technik, die in diesen Corona-Zeiten auch ein bisschen anders funktionieren muss, denn vielfach müssen wir unsere Gesprächsgäste im Moment zu Hause erreichen und nicht in den Studios, wie sonst üblich in den ARD-Studios. Dann probiere ich es bei Frau Drummel. Ich weiß, und man hört das auch, Sie sind am Telefon uns zugeschaltet, weil es auch eben mit der Leitung nicht so richtig funktionierte. Ich hoffe, Sie halten den Hörer noch in der Hand. Und dann würde ich Sie gerne fragen, in dieser nochmal mit Blick auf diese Umfrage gerade, zeigen sich da nicht auch wirklich Unterschiede zwischen den Generationen, also von der Kindererziehung, Sorgen um die Zukunft bis hin zu dieser Gelassenheit bei vielleicht Älteren?
Naja, ich glaube, dass die jungen Familien und hier vor allem die Frauen ganz besonders belastet waren, manchmal auch noch in engeren Wohnverhältnissen mit kleinen Kindern. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass man neben eins, zwei, drei Kindern im Alter zwischen eins oder vier und sechs oder so sehr schwer nur selber Homeoffice machen kann. Und hier ist es, glaube ich, schon wie halt oft im Leben, dass die Frauen einen Großteil der Last tragen. Sie müssen den Haushalt eigentlich vordergründig machen und auch die Kindererziehung ist nach wie vor, auch wenn wir eine moderne Gesellschaft sind, etwas, was den Frauen schon prioritär zugedacht ist. Und da sehe ich durchaus nachfühlbar die Problematik, dass die Kindergärten zu waren, dass die Schulen zu waren. Das ist sicher etwas, vor allem wenn man in manchen Gegenden nicht so leicht das Haus verlassen durfte. Man denke auch an Spanien, Italien oder Frankreich, wo das sehr restriktiv alles gehandhabt war, sicher eine megamäßige Belastung für die Frauen und für die Familien.
Würden Sie denn sagen, dass da eine Generation mehr belastet ist als eine andere?
Ich glaube, es ist eine andere Art der Belastung, weil wir wissen alle, dass alleinstehende Leute, vor allem Ältere, natürlich, wenn sie weniger Kommunikation, weniger Kontakt mit anderen Menschen haben, auch schwer leiden und auch sehr beeinträchtigt sind, auch kognitiv beeinträchtigt sind, dass das schon seine Spuren hinterlässt. Für junge Familien ist das wieder eine ganz andere Form der Belastung. Aber auch junge, alleinstehende Menschen sind belastet, die vielleicht in Schwierigkeiten haben, diese Zeit auch zu nutzen, um vielleicht einen Partner zu finden und so weiter. Also ich glaube, jede Generation, jede Lebensweise hat ihre eigenen Belastungen in den vergangenen Wochen des Lockdowns gehabt.
Mhm. Und ich habe eben gehört, Herr Kruse ist uns nun auch wieder zugeschaltet, jetzt per Telefon. Gut. Und ich möchte an dieser Stelle eine Zuhörerin zu Wort kommen lassen, Clarissa. Sie ist 29 Jahre alt und sie schreibt uns: Die Älteren beschuldigen die Jungen, aber verhalten sich selber auch oft unvorsichtig. Und sie schreibt, die jungen Menschen haben außerdem einen anderen Blick auf die Krise, da es ihre erste ist. Herr Kruse, Sie haben in einem Interview gesagt, alte Menschen könnten auch Vorbild sein. Alte Menschen, die vielleicht schon mehr als eine Krise erlebt haben. Ist das so? Kann man da von diesen Erfahrungen auch viel lernen?
Also ganz unbedingt.
Oder müssen wir davon lernen?
Ja, also wir können auf jeden Fall davon lernen. Und wenn Sie mit älteren Menschen sich intensiver auseinandersetzen, vor allen Dingen mit jenen, die eben in ihrer Biografie Krisen erlebt haben, dann werden Sie fast immer hören, dass die Menschen sagen, wir haben aus diesen Krisen in unserer Biografie gelernt und das, was wir da gelernt haben, können wir im Umgang mit der Coronavirus-Krise sehr gut anwenden.
Dann würde ich gerne mal Herrn Helmons fragen, ob er das auch so sieht, ob er viel aus vergangenen Krisen lernen kann. Er hat uns angerufen und ich sehe hier, Sie sind über 80. Ich hoffe, ich darf das sagen. Haben Sie aus vergangenen Krisen gelernt?
Ja, also ich möchte Folgendes sagen. Ich sehe mehr die Zukunft. Also nur mal zu mir. Ich bin 83 Jahre alt, habe zwei Herzinfarkte hinter mir, habe verschiedene andere Vorerkrankungen. Aber mein Berufsleben und überhaupt, ich habe bis 71 Jahre gearbeitet, 58 Berufsjahre, habe 50 Lehrlinge zu Gesellen gemacht, habe 6 Gesellen zu Meistern gemacht und so weiter. Also eine gewisse Lebensleistung ist da. Und aus diesen unternehmerischen Jahren habe ich gelernt, dass Krisen vorbeigehen, erstens. Zweitens geht es ja um die Zukunft unseres Landes, unseres Volkes. Und die Zukunft unseres Volkes sind die Kinder und die Jugendlichen und die arbeitende Bevölkerung. Und ich verstehe nicht, weshalb der Staat den Kindern die Erlernbarkeit des Wissens so behindert. Denn wenn wir unser geistiges Kapital, das ist ja der einzige Grundstoff und Rohstoff, den wir haben in Deutschland, wenn wir dieses Kapital nicht fördern, dann geht die Zukunft Deutschlands langsam nieder. Wir müssen den Kindern, vor allen Dingen den Erstklässlern, den Zweit-, Drittklässlern und auch den weiterführenden Schulen die Möglichkeit geben, ihr Wissen aufzubauen, damit wir unsere Ressourcen auch für die Zukunft geltend machen können und wieder Exportweltmeister sein können und so weiter.
Herr Helmholtz, das klang eben schon sehr positiv, optimistisch mit Blick in die Zukunft. Sie sagen, andere Krisen sind auch vorbeigegangen. Ich verspreche Ihnen gleich in der nächsten halben Stunde, nach halb elf, nach den Nachrichten, werden wir speziell diese Kinderperspektive noch in den Blick nehmen. Ja. Sprechen Sie da aus familiärer Erfahrung, wenn Sie sagen, Sie blicken eigentlich eher in die Zukunft? Liegt das daran, dass Sie auf Enkelkinder oder Kinder gucken?
Ja, also wir haben eine Kinderfamilie, Kinder mit zwei Enkelkindern. Und die Enkelkinder sind 6 und 9 Jahre alt. Der 6-Jährige kommt jetzt zur Schule. Wie das Schuljahr wird, das kann noch kein Mensch hier in Rostock sagen. Die wohnen in Rostock. Und es ist unmöglich, dieses Homeschooling, wie man neudeutsch sagt, durchzuführen, wenn der eine sowieso von zu Hause arbeitet, aber intensiv im Internet tätig sein muss und der andere seine Internettätigkeit nach Hause verlegt, das Kinderzimmer mit Beschlag belegt, damit er ungestört arbeiten kann. Und dann sollen den Kindern noch das Homeschooling begleitet werden und sie sollen aber auch noch spazieren geführt werden und spielen und so weiter. Das ist ein Stress ohne Ende, das kann man den Menschen nicht zumuten.
Große Herausforderung. Herr Helmholtz, danke, dass Sie uns davon geschildert haben und von diesen Eindrücken noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben haben. Darüber möchten wir heute sprechen, hier in der Lebenszeit, über zum Thema: Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert. Gerne können Sie sich beteiligen mit Blick auf unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Generationen. Unsere Telefonnummer ist 00800 4464 4464. Wie immer kostenfrei 00800 4464 4464. Oder Sie können uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Notieren Sie gerne die Nummer mit dazu, damit wir Sie zurückrufen können. Unser Thema heute in der Lebenszeit und gleich nach den Nachrichten um 10:30 sprechen wir weiter. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann. Und unser Thema heute: Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert. Und wir möchten ein paar Fragen stellen und diskutieren und unter anderem auch mit Ihnen diskutieren. Ich sage Ihnen nochmal unsere Telefonnummer: 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, wie immer kostenfrei hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Und wir möchten Fragen diskutieren, etwa: Gibt es einen neuen Generationenkonflikt oder wessen Interessen werden in dieser Pandemie besonders beachtet? Verstärken sich jetzt in der Corona-Zeit die Spannungen zwischen den Generationen oder gibt es im Gegenteil sogar einen neuen Zusammenhalt? Und Gäste in dieser Sendung sind Professor Christiane Drumel, Bioethikerin an der Medizinischen Universität in Wien und Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt in Österreich, und Professor Andreas Kruse, Psychologe und Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg, und er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates. Mit Ihnen sprechen wir gleich weiter. Ich würde nur gerne zunächst mal, weil ich eben schon angekündigt habe, die Perspektive der Kinder, um die wird es jetzt besonders gehen, Maria Kalscheuer ansprechen. Sie hat uns angerufen und ich lese, Sie haben 4 Kinder, also kennen die Belastungen, die jetzt gerade in der Krise durch Kinder auf Sie zukamen, oder?
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke. Ja, also ich wollte nur zu dem Thema Folgendes beitragen. Also ich habe 4 Kinder in unterschiedlichem Alter, also von 12 bis 0. Und wir haben unter dieser Corona-Zeit extrem hohe Belastung gehabt. Also das heißt Homeschooling, Homeoffice von meinem Ehemann und so weiter, also Haushalt und andere Belastungen zähle ich nicht dazu. Was mich geschockt hat, dass diese Situation, viele haben einfach gerade aus älterer Generation so wahrgenommen, das wäre selbstverständlich. Und ich habe häufig Kommentare gehört, haben wir früher auch alles gemacht. Ich verstehe nicht, warum sie meckern.
Das heißt, Sie fühlen sich da auch nicht so richtig wertgeschätzt für das, was jetzt Eltern geleistet haben?
Genau, also es wurde überall darüber gesprochen, was die Altenpfleger leisten, was die Ärzte leisten und so weiter. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, einen ausdrücklichen Dank an die Eltern zu sagen, obwohl wir Tag und Nacht quasi unter Limit gearbeitet haben. Natürlich, das sind unsere Kinder und wir lieben die. Aber in dieser Situation, das war eine Ausnahmesituation. Ich habe ja auch mehrmals erlebt, als wir mit unserer sechsköpfigen Familie spazieren gegangen sind, dass gerade ältere Leute Kopf geschüttelt haben. Die dachten wahrscheinlich, wir gehören nicht zusammen. Und hinterher sozusagen uns beschimpft. Also, oder zum Beispiel im Einkaufsladen wurde mir auch gesagt, die Kinder gehören zu Hause zu bleiben.
Weil eine sechsköpfige Familie heutzutage eher selten ist, dann hat man ihnen das nicht abgenommen, oder?
Ja. Genau, also sowas ungefähr habe ich erlebt und ich fand das so schade. Also ich meine jetzt nicht alle ältere Leute und ich habe ja auch hohen Respekt älteren Leuten gegenüber. Ich komme selber aus einem Kulturkreis, wo die Älteren sehr wertgeschätzt werden. Aber in dieser Situation, ich fand einfach Rücksichtnahme auf die kleineren Kinder und auf die Eltern war zu niedrig. Also das hat mich wirklich enttäuscht.
Wie sah denn Ihr Alltag aus in den vergangenen Wochen und Monaten?
Also wir haben versucht, zumindest ein bisschen Struktur im Alltag zu bewahren. Wir sind ja immer 2 Stunden rausgegangen mit den Kindern. Also beziehungsweise ich alleine, weil mein Mann Homeoffice hatte und also wir sind ganz viel unterwegs gewesen in freier Natur. Dann sind wir nach Hause gekommen, dann hat meine Tochter, die ist 12 Jahre alt, mir ausgeholfen, mit den Kleineren zurechtzukommen. Sonst weiß ich nicht. Also ich denke mal nachhinein, alles was da irgendwie passiert war, das war wie ein Traum, also wie ein Albtraum einfach. Und die Situation hat keiner so richtig wahrgenommen. Diejenigen, die keine Kinder haben und sich nicht um Einkommen kümmern müssen, natürlich für diese Lage war entspannter. Und natürlich könnte man sagen, dann lassen wir die Schulen geschlossen und Krippen geschlossen. Aber wir tagtäglich, also es ging ums Überleben, dass ich ja jeden Tag geguckt habe, dass meine Kinder über den Tag einfach unversehrt ins Bett gehen, dass das einfach Verletzungen nicht sind durch Spielen, durch nicht genug aufpassen. Also da sprach ja keiner darüber und das hat mich wirklich enttäuscht.
Und darf ich fragen, Frau Kaltscheuer, wie es bei Ihnen mit Eltern oder Schwiegereltern ist?
Also ich komme aus Georgien, deshalb meine Mutter lebt in Georgien. Also das heißt,
da ist ohnehin auch der Kontakt selten.
Genau, die konnte mir überhaupt nicht helfen. Und meine Schwiegereltern leben in Göttingen und mein Schwiegervater ist über 70, deshalb haben wir die Kontakte reduziert und das ginge nicht einfach.
Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen aus Ihrem Alltag geschildert haben. Vielen Dank, Maria Kaltscheuer, die uns aus Schleswig-Holstein angerufen hat. Und ja, das, was sie gerade geschildert hat, ist ja auch das, was mantraartig immer wiederholt wurde, dass man jetzt insbesondere in der Corona-Krise und insbesondere zu Beginn der Corona-Krise wurde es immer wiederholt, den Kontakt zu Omas und Opas doch ein bisschen reduzieren sollte, die möglicherweise stärker gefährdet sind von einem schweren Verlauf. Also schmerzhaft für viele Omas und Opas, aber eben auch, weil Aufpasser und weil damit Hilfe für die Eltern dann ausgefallen ist. So hat jede Generation eine eigene Perspektive auf diese Corona-Krise. Das gilt natürlich auch für die Kinder selbst. Und ja, für sie galt jetzt insbesondere, dass sie lange und oft zu Hause bleiben mussten, wenige Kontakte zu anderen Kindern dann hatten, Schulstoff versäumt haben. Und darüber möchte ich sprechen mit Professor Hans-Ico Huppertz. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Er ist Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter der Professor-Hess-Kinderklinik in Bremen. Guten Tag, Herr Huppertz.
Ja, guten Tag, Herr Brinkmann.
Das freut mich, dass das mit der Leitung bei Ihnen auch klappt. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, was aus Ihrer Sicht sind so die größten Herausforderungen für die Kinder und Jugendlichen jetzt in dieser Situation gewesen?
Ja, ich glaube, Frau Scheuer hat das ganz gut erklärt, nicht, dass man normalerweise eben die Kinder in die Schule, in den Kindergarten gehen und dass sie dann andere Pflichten als Hausfrau erledigen kann, als Hausfrau und Mutter. Und nun ist plötzlich der Mann im Homeoffice zu Hause. Möglicherweise ist die Wohnung gar nicht ausreichend groß für all diese Dinge. Zum Schlafen geht es, aber wenn man tagsüber da sein soll. Sie hat von Spaziergängen gesprochen, wie sie versucht hat, Struktur in den Tag hineinzubekommen. All das ist ja weggefallen. Und man muss eben klar sagen, als die Corona-Epidemie kam und der Lockdown kam, hat man sich nur daran orientiert, was ist gut für die Erwachsenen, möglicherweise auch für die alten Menschen. Hat Frau Scheuer erwähnt, nicht, dass der 70-jährige Großvater nicht besucht werden sollte aus Angst vor Ansteckung. Man hat sich nicht darum gekümmert, was den Kindern gut tun könnte, hat gar nicht danach gefragt, was für die Kinder gut wäre. und die Bedürfnisse von Kindern, Bildungsangebot, Beschäftigungsangebot, auch mit Freunden zusammenkommen und dergleichen Teilhabe, all das hat man überhaupt nicht berücksichtigt.
Das schreiben Sie ja zum Beispiel in einer Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Dort schreiben Sie, Kinder und Jugendliche wurden in den bisherigen Entscheidungsprozessen nicht als Personen mit ebenbürtigen Rechten gesehen, sondern als potenzielle Virusträger. Sie wurden in ihren Lebenswelten massiv eingeschränkt, nicht zum eigenen, sondern zum Schutz anderer. Würden Sie sagen, Kinder sind die Leidtragenden in dieser Krise bisher?
Also Kinder gehören sicherlich zu den Leidtragenden. Es gibt vielleicht auch noch andere, nicht die soziale Schere bei denen, die sozial-ökonomisch schlechter gestellt sind. Diese Schere ist ja weiter auseinandergegangen, aber die Kinder gehören ganz klar zu denen, die Nachteile gehabt haben. Ich will nicht verhehlen, dass es vielleicht auch Kinder gibt, für die das ganz günstig war, nicht wenn sie sich die Idealvorstellung dann da haben, der Vater, der normalerweise morgens und abends jeweils eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fährt, kann jetzt diese Stunde jeweils zu Hause anwenden und sich um seine Kinder kümmern. Man stellt sich dann so vor, ein Häuschen im Grünen und die Familie lebt harmonisch mit zwei Kindern. Das geht alles nicht. Aber die Realität sieht ja anders aus, nicht? Wir haben Alleinerziehende, 22% aller Kinder wachsen in alleinerziehenden Familien auf, wo dann die Mutter meist ja die ganze Last zu tragen hat. Es gibt möglicherweise psychisch kranke Eltern, es gibt sozial Benachteiligte, wo das auch mit dem Geld schwierig wird, wenn möglicherweise Kurzarbeit oder Entlassung dann gedroht haben. Und all diese Dinge müssen mit berücksichtigt werden, sodass für die Kinder diese Situation außerordentlich ungünstig gewesen ist und vor allem niemand danach gefragt hat, wie geht es euch? Man könnte sich ja sonst vorstellen, also wenn wir an die 12-jährige Tochter von Frau Scheuer denken, die kann auch sagen, was sie gerne möchte, aber zu keinem Zeitpunkt sind die Kinder oder die Fürsprecher der Kinder, also das wären die Pädagogen und die Kinderärzte, gefragt worden, sondern alle diese Entscheidungen sind ohne diese Experten und vor allem ohne das Gehör von Kindern getroffen worden.
Mhm. Professor Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sehen Sie das auch, dass da der Interessenausgleich nicht immer so richtig funktioniert hat zwischen den Generationen?
Ja, Sie hatten zu einem etwas früheren Zeitpunkt der Sendung ja schon einmal darauf hingewiesen, dass diese Pandemie im Grunde genommen alle Generationen, wie natürlich unser Gemeinwohl, wie natürlich auch die politischen Entscheidungsträger völlig überraschend getroffen hat. Und das bedeutet, dass man dann zunächst einmal gesagt hat, wir müssen Personen schützen. Und unter Schutz hat man ja zunächst gar nichts anderes verstanden, als wir müssen den Personen auferlegen, dass sie sich mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum zurückziehen. Mhm. Und die Politik hat dann sich primär mit der Frage befasst, was können wir tun, damit die wirtschaftliche Existenz einzelner Haushalte, genauso wie des Handels, erhalten bleibt oder aber so weit gesichert werden kann, dass nach der Corona-Pandemie diese Existenz weitergeführt werden kann. Und die Konzentration auf diese wirtschaftlichen Fragen, die war natürlich schon sehr groß und darüber sind andere Fragen etwas in den Hintergrund getreten. Die einzige, die vielleicht noch ein gewisses Gewicht angenommen hat, war die Frage, wie gehen wir jetzt mit Kitas um und wie gehen wir mit der Schule um? Aber das Thema, was passiert jetzt eigentlich mit den Eltern? Was passiert mit den kleinen Kindern? Was heißt das, wenn die kleinen Kinder keinen Kontakt zu anderen haben? Oder was bedeutet das für Jugendliche? Das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Wie gehen eigentlich Jugendliche, die ja im Grunde genommen eine wichtige Entwicklungsaufgabe haben, nämlich eine Identität zu entwickeln mit Blick auf die persönliche, auf die partnerschaftliche, auf die berufliche Zukunft. Wie gehen jetzt eigentlich Jugendliche mit dem Faktum um, dass der unmittelbare Kontakt zu anderen Menschen immer schwieriger wird? Und das Gleiche haben sie natürlich dann auch mit Blick auf die ältere Generation. Mhm. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, die Krise hat uns in der Tat
sehr plötzlich getroffen. Wirtschaftliche Fragen, Fragen der Schule bzw. der Kitas treten in den Vordergrund, aber die einzelne Familie und damit natürlich dann auch das einzelne Kind, der einzelne Jugendliche, der einzelne ältere Mensch treten etwas in den Hintergrund.
Herr Kruse, und bevor ich gleich zu Ihnen nochmal zurückkomme, würde ich das, was Sie gerade angesprochen haben, gerne nochmal weitergeben an Herrn Huppertz. Denn Sie, Herr Huppertz, schreiben auch in dieser Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin: Wir Kinder- und Jugendärzte befürchten langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der nachwachsenden Generation. Das ist ja das, was Herr Kruse da auch schon ein bisschen angesprochen hat. Also was genau, welche Folgen fürchten Sie?
Ja, ich stimme Ihnen völlig zu. Deutschland ist ja relativ gut durch diese Pandemien durchgekommen, weil die Politik sich auch von der Wissenschaft, also zum Beispiel von der Virologie, hat beraten lassen. Und am Anfang hat man ja angenommen, dass sich das neue Coronavirus ähnlich wie das Influenzavirus verhält. Dass also bei dem Influenzavirus die Kinder der Amplifikator sind, der Schrittmacher der Infektion. Und es hat sich ja inzwischen gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Das war, als wir die Stellungnahme verfasst haben, noch etwas unklar. Inzwischen ist es eigentlich ziemlich klar, dass Infektkinder, dass das Infektketten vom Erwachsenen zum Kind gehen und nicht umgekehrt, zumindest Kinder bis 10 Jahre sind für die Epidemiologie dieser Erkrankung unbedeutend, sodass man die Schwachstellen, die Sie eben genannt haben, ja gut jetzt ändern kann. Man kann jetzt gut Kindergärten öffnen. Wir sind ja in einer Situation, wo es dann, sobald irgendwo ein Problem auftaucht, dann gesagt wird, ja, dann müssen wir jetzt wieder Schulen und Kindergärten schließen. Zieht dann als Beispiel Israel heran. Das sind Gymnasiasten, also ältere Kinder und Jugendliche. Sie haben die Jugendlichen eben auch erwähnt, die natürlich auch darunter sehr leiden, nicht klar. Bei den Jugendlichen verhalten sich epidemiologisch wahrscheinlich so wie Erwachsene, aber denen kann man natürlich auch entsprechende Vorschriften machen. Abstand halten, einhalten und Masken tragen und dergleichen, das ist alles gut möglich, Hände waschen. Während das natürlich bei Kindergartenkindern nicht möglich ist. Aber die sind meist nicht ansteckend und insofern wird man da dann auch sagen, für Betreuungspersonen, also Kindergärtnerinnen, Lehrer und dergleichen, der Sozialraum bzw. das Lehrerzimmer sind viel gefährlicher für eine Ansteckung als das Klassenzimmer und das Kindergartenzimmer. Denn die Kinder sind keineswegs so ansteckend, wie die Erwachsenen es sind.
Zustimmung habe ich eben an einigen Punkten gehört von Herrn Kruse schon.
Also ich finde, das ist ein sehr wichtigen Punkt. Das waren jetzt sehr wichtige Punkte, die genannt wurden. Wenn wir aus der Krise, in der wir jetzt stehen und die wir ja noch nicht überwunden haben, und bei der Frage, kommt eine neue Coronavirus-Welle auf uns zu, wenn wir das zusammennehmen, dann müssten wir im Grunde genommen Folgendes sagen: Was haben wir aus der jetzigen Krise gelernt, beziehungsweise was lernen wir? Und jetzt kommt für mich ein sehr wichtiger Punkt, und Herr Kuckers hat den meines Erachtens eben auch sehr schön angesprochen. Was lernen wir auch mit Blick auf die Verantwortung des Einzelnen oder der Einzelnen? Wir lernen doch, du musst mit Blick darauf, dass du dich vor einer Infektion schützt. Du musst mit Blick darauf, dass du andere Menschen vor einer Infektion schützt, musst du dich in hohem Maße verantwortlich verhalten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, in unserem Verhalten, im privaten Raum, ebenso wie im öffentlichen Raum, in einer verantwortlichen Art und Weise mit dieser Krise umzugehen. Und das ist in hohem Maße auch an unser Verhalten gebunden. Wie verhalte ich mich? Wenn Sie sich vorstellen, wir sagen, du musst Abstand halten, du musst eine Maske tragen, du musst die anderen Hygienemaßnahmen in hohem Maße praktizieren. Da gibt es natürlich Menschen, die tun das, und das sind gar nicht wenige. Es gibt andere, die gehen da etwas laxer mit um. Darauf hinzuweisen, dass der Schutz vor Infektion, und das bedeutet auch wieder sehr viel mehr Freiheit für Kinder, für Jugendliche, für Eltern, für ältere Menschen, in hohem Maße auch mit dem verantwortlichen Verhalten des oder der Einzelnen zusammenhängt.
Das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Botschaft,
die wir mitnehmen müssen. Das Verhalten der Einzelnen, und dabei würde ich gerne nochmal den Blick auf die Generationen auch werfen. Das Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Mhm. Nochmal unsere Telefonnummer 00800 4464 4464. Herr Kruse, bei dem, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, eben bei dieser Verantwortung, nochmal der Blick auf das, was lange in der Krise ja auch gerade im Verhältnis zwischen zwischen Enkeln und Großeltern immer wieder angeführt wurde. Dafür würde ich gerne Frau Drumel nochmal ansprechen, Bioethikerin an der Medizinischen Universität in Wien. Wie sehen Sie es, wenn zum Beispiel die Einschränkungen oder auf Einschränkungen zum Schutz von Alten verwiesen wurde, nach dem Motto, die Enkelkinder, jetzt dürft ihr Oma und Opa nicht besuchen, sonst macht ihr die krank. Wie sehen Sie solche Ansagen?
Naja, das war schon ein bisschen ein Problem, weil das sich so verselbstständigt hat und damit eigentlich die Alten und zu ihrem Schutz eigentlich eher nachteilig behandelt wurden, weil sie so herausgenommen wurden, um sie zu isolieren und eigentlich der Schutz sich in den Schaden fast verkehrt hat. Man darf ja nicht vergessen, wir waren alle, ganz egal wo, in welchem Land, am Anfang dieser Krise in einem großen Experiment, weil wir alle eine vergleichbare Situation nicht gekannt haben. Und insofern ist es, war der Anfang ja nur darauf hin gerichtet, einen Meltdown des Medizinsystems zu vermeiden und die Menschen einfach zu Hause zu belassen, weil man eigentlich nicht gewusst hat, wie man da zu differenzieren soll zwischen Kindern und Erwachsenen.
Und diese Idee, wirklich auch die Generationen zu trennen, also eben Enkel von Großeltern, aber auch getrennt einzukaufen zu unterschiedlichen Zeiten, kann das nicht auch zu einem Gegeneinander der Generationen führen?
Ja, natürlich. Und am Anfang, glaube ich, das wollte ich noch anfügen, war eigentlich das Einzige, was man von den Daten aus China gewusst hat, dass es die Alten und Hochbetagten sehr stark trifft. Und dadurch kam es zu dieser Separation zwischen den Generationen, die eigentlich in dieser Form gar nicht notwendig gewesen wäre, weil Spazierengehen im Freien im März hätten auch Enkel und Großeltern können. Und dieses ständige mantraartige Betonen, dass die Alten unter Anführungszeichen zu ihrem Schutz isoliert werden müssen und die anderen darauf Acht geben, das hat sicher dazu beigetragen, das hier in dieser negativen Form zu sehen und eben auch dann die Mütter mit den kleinen Kindern, die vielleicht auch noch oft Homeoffice machen, so irgendwie in einem Gegensatz zu stellen. Und das ist, glaube ich, schon allein emotionell, sprachlich und auch politisch kein guter Weg der Argumentation gewesen.
Ich würde gerne noch eine Hörerin mit in die Runde nehmen. Frau Schöhl hat uns angerufen aus Lüneburg. Guten Tag.
Ja, hallo.
Wie stehen Sie zu dieser Frage? Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt in der Corona-Krise?
Ich verstehe Sie ganz schön. Entschuldigung.
Wie stehen Sie zu dem Verhältnis zwischen Jung und Alt in der Corona-Krise, Frau Schöll?
Ich finde es traurig, dass man diese Unterschiede machen muss mittlerweile. Weil ich finde, ich bin 64 Jahre alt und ich denke, dass ich so viel Erfahrung im Leben gemacht habe, dass ich verpflichtet bin, den Weg für die jungen Menschen ins Leben mitzugestalten, zu bahnen, dass sie ihr Fuß fassen und ihr Leben selber ins Griff kriegen können. Dass das aber alles gar nicht mehr gemacht ist, wie ich auch finde, ist, dass sich eigentlich Deutschland das leisten kann, solche Dinge auszuspielen zwischen jungen und alten Generationen. Und, ich glaube, wir haben diesen Luxus und dieses Privileg, uns das leisten zu können. Gehen wir mal woanders hin auf der Welt. Da gibt es sowas gar nicht. Da sind die Menschen froh, wenn sie überhaupt was zu essen haben. Oder ja, es ist leider so. Mhm. Und das finde ich traurig. Ich glaube, das gibt alles gar nicht für dieses Problem hier in Deutschland. Es ist leider so.
Frau Schöll.
Die Kinder, die benachteiligt sind, ist traurig. Ich spüre am eigenen Leibe, was Kleinkindern jetzt entgeht. Ja, ich kann nicht Kleinkinder großziehen im Abstand von 2 Metern oder was weiß ich. Es geht einfach nicht. Und es gehört sich auch nicht. Und wir Menschen neigen auch dazu, alles, was wir nicht kennen, von uns zu weisen. Anstatt mal anzunehmen und zu überlegen, woran liegt es.
Frau Schöll, danke, dass Sie uns diesen Gedanken mit auf den Weg gegeben haben. Man kann Kinder nicht mit 2 Metern Entfernung großziehen. Da würde Ihnen wahrscheinlich Herr Huppertz auch direkt recht geben.
Ja, ich bin sicher, dass der Gedanke, der gebracht wurde, dass natürlich auch die ältere Generation darunter gelitten hat, dass sie ihre Enkel nicht hat sehen können, dass sie möglicherweise in Heimen eingeschlossen wurden und wenn da ein Ausbruch war, durften sie die Zimmer nicht verlassen und dergleichen. Das ist sicherlich ganz, ganz schwierig gewesen und auch für die Enkel nicht schön. Der Enkel, der seinen Großvater liebt und der gerne mit dem auf den Spielplatz geht, das war alles nicht mehr erlaubt. Nicht? Das sind Beeinträchtigungen, die die Kinder natürlich auch nicht verstehen können. Je jünger sie sind, desto weniger können sie die verstehen. Und dass wir vielleicht nochmal auf die Jugendlichen zurückkommen, die ja auch erwähnt worden sind. Nicht? Die haben ein Recht auf Bildung, die haben ein Recht in der Schule auf Lernen, sowohl das akademische Lernen als auch das soziale Lernen. All das ist flach gefallen, ist nicht mehr für sie da gewesen. Und gerade die Jugendlichen sind sicherlich diejenigen, die von einer Coronavirus-Infektion am wenigsten betroffen werden. Da gibt es kaum Todesfälle oder kaum schwere Verläufe. Nicht? Und
also Herr Hopertz, aus Ihrer Sicht unterm Strich gab es zu viele Einschränkungen an dieser Stelle?
Es gab sicherlich zu viele Einschränkungen. Man muss sagen, man hat das wurde ja auch herausgestellt eben. Am Anfang hatte man keine Erfahrung damit, man wusste es nicht. Aber inzwischen hat man wesentlich mehr Erfahrung und deswegen wäre auch meine Bitte an die Politik, dass man, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, nicht zunächst sagt, jetzt schließen wir Kindergärten und Schulen, sondern es differenzierter betrachtet. Man muss die Infektionswege verfolgen. Dafür ist das öffentliche Gesundheitswesen da. Das können die. Und herausbekommen, wo hat es begonnen und wie ist es gelaufen. Und dann muss man möglicherweise nicht die ganze Schule mit 800 Schülern schließen, sondern es reicht, wenn man eine Klasse in Quarantäne nach Hause schickt.
Professor Hans-Ico Huppertz, Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter der Professor Hess Kinderklinik in Bremen. Vielen Dank, dass Sie uns diese Perspektive, insbesondere mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen, hier mit auf den Weg gegeben haben in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert. Und danke möchte ich auch noch sagen an Frau Schöhl, die uns angerufen hat und die uns eben da auch noch einen Gedanken mit auf den Weg gegeben hat. Hier geht es gleich weiter, noch eine halbe Stunde, dann bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Sie können sich weiter beteiligen. Unsere Nummer 00800 4464 4464. Und wie sich das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert in der Corona-Krise und nach dem Lockdown. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Mein Name ist Sören Brinkmann. Seit Monaten beschäftigen uns die Corona-Pandemie und die Folgen und trotz etlicher Lockerungen ist unser Alltag immer noch geprägt von vielen Einschränkungen im Sinne des Infektionsschutzes. Ja, wir möchten darüber sprechen, wie sich das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert hat. Gerne auch mit Ihnen, gerne mit unterschiedlichen Generationen. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464. Wie immer kostenfrei. 00800 4464 4464 oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Frau Faulhaber getan und ihre Mail möchte ich einmal zitieren, denn sie schreibt insbesondere mit Blick auf die älteren Menschen in Pflegeheimen: Völlig untergegangen scheinen diese Menschen und deren Isolation und Trennung von den Bezugspersonen. Ich habe selbst erlebt, wie furchtbar und quälend es ist, wenn die alten Menschen keinen Kontakt zu ihren Partnern, Kindern und Enkelkindern haben, wie sehr sie von Liebe, Zärtlichkeit und Ansprache abhängig sind. Wenn die Jungen nicht mehr zu den Alten dürfen, beziehungsweise nur noch mit Abstand und Maske, dann ist das eine schreckliche Entwicklung. So sieht es Frau Faulhaber und Frau Drumel, Bioethikerin an der Medizinischen Universität in Wien, würde ich gerne dazu fragen. Erleben Sie das auch, diese Altersdiskriminierung? Also in anderen Ländern sehen wir es noch viel stärker, zum Beispiel in der Türkei. Dort hat es eine richtige Zwangsisolation für viele Ältere gegeben. Sehen Sie da so eine Altersdiskriminierung?
Absolut. Ich glaube, all die Errungenschaften in unserer Gesellschaft, Inklusion, das Leben miteinander, das integrierte Leben miteinander, das wird durch so etwas, was sachlich teilweise auch gar nicht gerechtfertigt ist, weil Covid-19 auch junge Menschen treffen kann. Also das wird gefährdet dadurch und da sollten wir als Gesellschaft verantwortlich entgegenwirken.
Aber ist nicht vieles einfach auch medizinisch oder epidemiologisch notwendig?
Manches ist notwendig, aber dass die Frage ist, ob die Isolation von ab 65-Jährigen, wie es zum Beispiel, glaube ich, in manchen Ländern, auch in der Türkei ist, die gar nicht das Haus verlassen dürfen, das ist sicher nicht notwendig, weil gerade ältere Menschen brauchen auch Bewegung, brauchen auch Stimulation durch die Umwelt. Und wenn sie spazieren gehen, alleine in einem Park zum Beispiel, wird überhaupt keine Gefährdung stattfinden. Und genauso finde ich es auch durchaus möglich, gerade wenn das Wetter gut ist im Sommer, dass Alt und Jung, sprich Großeltern mit Enkelkindern, gemeinsam auch im Freien einander sehen, wo nicht Masken und ähnliche Dinge bei einem Spaziergang durch einen Park hier behinderlich wirken.
Großeltern und Enkel zusammen, Frau Drumel, das haben Sie angesprochen. Professor Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und Mitglied im Deutschen Ethikrat, an Sie gefragt. Dieses Miteinander funktioniert ja eigentlich oft in Familien ziemlich gut. Das heißt, das Gegeneinander, was sozusagen gesellschaftlich da aufgemacht wird, das ist im Kleinen gar nicht so zu sehen, oder?
Ja, das ist ja das große Problem, nicht? Dass wir in einer Art und Weise, also beispielsweise jetzt auch medial, das bedeutet gesellschaftlich, über Beziehungen zwischen Jung und Alt sprechen, die in vielen Fällen kontrastiert mit dem, was wir in Familien oder in Nachbarschaft erleben können. In der Familie haben sie ja vielfach ein vergleichsweise hohes Interesse der Generationen aneinander. Sie haben auch eine ausgeprägte Solidarität. Das ist natürlich jetzt gesellschaftlich, also in der medialen Darstellung, in der öffentlichen Darstellung, aber auch im Umgang mit jungen Menschen auf der einen, alten Menschen auf der anderen Seite gefährdet worden, weil man sozusagen auch in der öffentlichen Darstellung die Interessen der verschiedenen Generationen meinte, gegeneinander ausspielen zu müssen. Und da würde ich eben unbedingt darauf hinweisen, nicht, dass man in Zukunft viel mehr darüber nachdenkt, wie können wir in einer kreativen, einer produktiven Art und Weise die verschiedenen Generationen auch wieder zusammenbringen, eben unter dem Aspekt der Verantwortung in unserem eigenen Verhalten.
Wie können wir das?
Das können wir beispielsweise dadurch, ich nehme jetzt beispielsweise das Heim, ne? Das ist ja eben völlig zu Recht gesagt worden, für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner war ja dieser Lockdown vielfach eine ganz erhebliche Herausforderung, wenn nicht sogar eine schwere oder schwerste Belastung. Und sich sehr viel mehr jetzt mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann ich denn jetzt eigentlich Testungen vornehmen? Wie kann ich denn eigentlich Schutzkleidung wählen, dass Angehörige ein Heimbewohner oder eine Heimbewohnerin besuchen können? Das bedeutet, ein Heim selbst muss sich sehr viel mehr mit der Frage auseinandersetzen, was kann ich eigentlich für Rahmenbedingungen schaffen, damit Schutz nicht bedeutet, weggesperrt zu werden, sondern dass Schutz bedeutet, gesichert zu sein, aber gleichzeitig Kontakte zu anderen Menschen, und das bedeutet vielfach für ältere Menschen auch zu jüngeren Generationen aufrechtzuerhalten. Deswegen sind ja für mich solche Punkte wie die regelmäßige Testung, die gute Beratung, das gezielte Führen von jungen Angehörigen eben zu einem älteren Bewohner, einer älteren Bewohnerin, ganz wichtige Punkte, um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass auch unter dem Schutz die Teilhabe nicht unterbrochen bzw. völlig zurückgestellt wird. Das heißt, wir dürfen nicht nur kreativ sein mit Blick jetzt beispielsweise auf die wirtschaftliche Restabilisierung, sondern wir müssen auch kreativ sein mit der Frage, wie wollen wir uns das Leben im öffentlichen Raum vorstellen? Wie wollen wir Menschen aufklären? Wie wollen wir sie dazu motivieren, sich verantwortlich zu verhalten, aber dann auch die Möglichkeiten eröffnen, dass das Miteinander in einem öffentlichen Raum, und das bedeutet auch das Miteinander der Generationen, wieder sehr viel leichter möglich wird. Was wir aus der Sendung doch jetzt schon wieder lernen, ist doch, dass gerade diese psychologischen, dass diese sozialpsychologischen Faktoren genauso bedeutsam sind wie die wirtschaftlichen. Dass es also nicht nur um die Frage geht, wie kann ich wirtschaftlich stabilisieren, sondern auch um die Frage, wie kann ich sozial bzw. sozialpsychologisch und kulturell stabilisieren.
Es hängt natürlich auch ganz oft voneinander ab, dass man natürlich auch entsprechend ja auch finanziell ausgestattet sein muss.
Unbedingt. Also das ist sicherlich, dass man darf jetzt nicht so tun, als sei die Frage der materiellen Sicherung eines Haushaltes beziehungsweise eines Unternehmens eine nachgeordnete Fragestellung. Nein, beides muss betrachtet werden. Aber wir haben natürlich in den letzten Wochen und Monaten, das ist sicherlich auch irgendwo verständlich, vor allen Dingen die wirtschaftliche Perspektive im Auge gehabt. Was jetzt aber deutlich wird, nicht, ist die psychologischen Fragen, die sozialen Fragen, die kulturellen Fragen gewinnen natürlich auch in hohem Maße an Bedeutung, weil wir sind ja nicht nur wirtschaftlich, materiell definiert, sondern wir definieren uns ja eben durch Beziehungen, durch Begegnung, durch Teilhabe, durch Solidarität.
Jetzt würde ich gerne nach der Perspektive von Renate Fiedler fragen. Sie hat uns aus Bremen angerufen. Guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, sagen Sie uns gerne, was Ihr Blick auf dieses auf diese Frage ist, auf das Verhältnis zwischen Jung und Alt in der Corona-Krise?
Ja, ich wollte das auf eine andere Ebene heben. Und zwar habe ich festgestellt, ich bin 69 Jahre, ich bin nicht mehr im aktiven Arbeitsprozess, dass die jüngeren Entscheidungsträgern wie Herr Haye, Herr Spahn, auch Herr Waldmeier gar nicht bedacht haben bei der Verteilung von Hilfen für Familien und für die Wirtschaft und für den Handel, die Rentner und Rentnerinnen, weil in unserer Gruppe es ja auch viele Menschen gibt, die zum Beispiel aufgrund des Lockdowns die Nebenjobs oder die zusätzlichen Jobs nicht mehr ausüben können, haben also finanzielle Einbußen, möglicherweise auch aus Privatvermögen, was also nicht mehr in der Form Dividende abwirft wie geplant. Alles das, die Herabsetzung der Mehrwertsteuer, wo man gesagt hat, okay, das wird dann für die Leute günstiger, um einzukaufen, das realisiert sich ja auch nicht, wie wir sehen, sondern die Mehrwertsteuer wird ja für die Unternehmen auch einbehalten, was ich auch verstehe. Insofern habe ich festgestellt, wir sind mal wieder eine Gruppe, die irgendwie wirtschaftlich nicht im Blickpunkt ist und irgendwie ärgert mich das seit dieser jungen oder jüngeren Politikerinnen. Ich habe es Herrn Haye im Übrigen auch geschrieben, auch Frau Dr. Merkel vor einiger Zeit, aber es tut sich nichts.
Das heißt, Sie sagen, gerade der Blick auf diese wirtschaftlichen, finanziellen, auch beruflichen Nöte ist zu sehr auf die jüngeren Generationen fokussiert.
Ja, auf die Familien. Ich gönne denen das auch, klar. Mhm. Es wird ja auch keine Bedürftigkeitsprüfung gemacht. Es bekommen alle Geld. Und deswegen wollte ich das einfach mal anmerken, weil es sollte schon mal in der Öffentlichkeit auch beachtet werden, denke ich. Wir sind schon auch eine starke Gruppe und wir konsumieren auch. Wir sitzen auch nicht nur zu Hause und wir haben eine Kostensteigerung. Ich sehe das bei mir persönlich. Und von daher kann man schon mal überlegen, muss ja nicht gleich 300 Euro sein oder irgendwelche Zahlen. Ja, so, jetzt sind Sie weg oder sind Sie noch da?
Nee, es war ein kurzes Piepen in der Leitung, wir hören Sie noch. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Perspektive, für diesen Blick, den Sie uns noch mitgegeben haben. Frau Drummel, was sagen Sie, wenn Sie eben Frau Fiedler hören, dass da die älteren Sorgen, Nöte ein bisschen untergehen?
Ja, ich denke auch, dass es sehr viele gibt, die eine sehr geringe Pension haben, auf Zusatzeinkünfte angewiesen sind und die haben genau die gleichen Probleme. Zusätzlich noch eben mit einer gewissen Distanz, die die Jungen zu ihnen nicht nur körperlich, sondern auch emotionell halten. Und das ist natürlich sehr schwierig. Da muss natürlich der Staat auch hier jeden im Sinne der Gleichbehandlung auch halt mit seinen eigenen Problemen ernst nehmen.
Da sind wir bei einer ganz wichtigen Frage der Finanzen, Herr Kruse. Denn jetzt gerade im Zuge der Krise und im Zuge auch der Wiederaufbaumaßnahmen für die Wirtschaft, da werden jetzt enorme Summen in die Hand genommen, hunderte Milliarden, die sicherlich neue Schulden dadurch, die sicherlich noch über Jahre, Jahrzehnte zu tragen sein werden. Da könnte die jüngere Generation ja auch sagen, oh, irgendwann machen wir nicht mehr mit, oder?
Nun, also ich bin bei der Beantwortung dieser Frage in folgender Hinsicht etwas zurückhaltend. Erstens, natürlich muss eine Regierung Geld in die Hand nehmen, um die materielle Existenz von Familien, von Kleinunternehmen, mittelständischen Unternehmen, großen Unternehmen zu fördern bzw. zu sichern. Wenn wir das nicht täten, hätten wir nicht nur eine wirtschaftliche Krise, sondern möglicherweise wirklich einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und was ich bei der Sache immer wieder bedenke, ist, wenn es gelingt, uns wirtschaftlich relativ schnell wieder aus dieser Krise herauszuführen, dann werden wir natürlich auch eine wirtschaftliche Produktivität entfalten, die dazu beiträgt, dass die ganzen Ausgaben, die wir derzeit tätigen, um die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, dass diese Ausgaben auch mehr und mehr kompensiert werden. Das heißt, wir häufen ja nicht einfach nur Schulden an und geben die an die nachfolgende Generation weiter, sondern wir versuchen ja nun, eine Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, die eine so hohe Produktivität zeigt, dass die Schuldenlast auch in einer sehr viel kürzeren Zeit abgebaut werden kann. Also mir ist sehr wichtig, dass man diese Punkte im Auge hat. Denn wenn wir jetzt sagen würden, wir machen hier wirtschaftlich gar nichts, sondern wir geben das sozusagen, die Ressourcen, die wir haben, an die nachfolgende Generation weiter, ohne aber jetzt eine Krisenintervention zu betreiben, dann würden wir ja nicht nur unser wirtschaftliches System, sondern wir würden ja im Grunde genommen unsere Demokratie zutiefst gefährden. Und das müssen wir natürlich sehen. Das ist mir noch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist eine Krise, die wir haben, aber es ist nicht die einzige. Denken wir beispielsweise an die ganzen Fragen der Migration, die wir ja im Augenblick ausgeblendet haben, an die.
Oder die Klimakrise zum Beispiel.
Oder, das wollte ich als nächstes bringen,
die Klimakrise. Herr Kruse, ich verspreche Ihnen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Ich würde nur gerade, weil wir noch bei dem Finanziellen sind und dazu Herrn Mülle zu Wort kommen lassen, beziehungsweise zitieren. Er schreibt uns nämlich und weist darauf hin, dass eigentlich das Spannungsfeld eher sein müsste zwischen. Oder der Gegensatz arm und reich und gar nicht so sehr alt und jung. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Sie auch gerade
erwähnt
haben, Herr Kruse. Ja. Und eine Hörerin aus dem Bodenseeraum, die uns angerufen hat. Ihr möchte ich jetzt auch gerne noch das Wort geben in dieser Sendung. In der Lebenszeit zum Thema, hat Corona das Verhältnis zwischen jung und alt verändert? Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich wollte Folgendes erzählen. Als der Lockdown ein, zwei Tage bevorstand, war mir klar, dass wir als Großeltern unsere Enkelkinder und Kinder zum Bodensee herholen, weil die unter sehr beengten Verhältnissen, drei Zimmerwohnungen, kein Balkon, kein Garten, mit drei kleinen Kindern zwischen 1 bis 4 Jahren, der Mann im Homeoffice in der Dreizimmerwohnung. Es war uns ganz klar, wir holen die zu uns. Sie haben 11 Wochen bei uns gewohnt, miteinander. Auch wir haben nur eine 4,5-Zimmer-Wohnung, aber großen Garten, Wald und Bauernhof in der Nähe. Und so war für uns und für die Kinder die Zeit gerettet. Ich bin selber Pädagogin. Wir haben viele in Obhutnahmen bei uns im Kinderheim. Mhm. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn Menschen unter beengten Verhältnissen und Stresssituationen, was das für die Familien, was das für die Kinder bedeutet. Und wie wenig an die Kinder gedacht wurde in diesen ganzen Wochen, das fand ich empörend. Und mir ist es ganz wichtig für zukünftige Krisen, dass nicht wieder zuerst an Wirtschaft, Autohäuser, Möbelhäuser, Fußball gedacht wird, sondern dass es Raum für die Kinder geben wird.
Mhm. Denn also nicht alle haben dann das Glück, wie bei Ihnen, dass sie einen großen Garten haben, wo sie die Enkelkinder aufnehmen können.
Genau, und ich habe sehr jeden Tag mitempfunden mit einer Familie wie diese Frau, gebürtige Ukrainerin, die am Anfang sprach, was das heißt und was für Aufgaben das sind. Und meine Bitte für eine Zukunft ist, nicht zu denken, dass bei zukünftigen Krisen es heißt, digitale Schule, nicht für die Unterstufe und auch nicht für die Mittelstufe. Das Kind braucht das Gegenüber und nicht den Bildschirm. Und als allerletztes, Frau Käßmann von der Evangelischen Kirche hat gesagt, sie als über 65-Jährige ist bereit, in Quarantäne zu gehen und Auflagen für sich zum Schutz anzunehmen, wenn die Kindertagesstätten, Kindergärten und so weiter geöffnet werden und die Kinder, was unsere Zukunft ist, einfach ein offenes Leben leben können. Das wollte ich noch mitteilen.
Vielen Dank für diese Gedanken, an denen Sie uns teilhaben ließen. Ganz wichtige Aspekte sicherlich auch in dieser Debatte, in der Debatte zwischen über das Verhältnis zwischen Jung und Alt, über das wir sprechen jetzt in der Corona-Krise. Wie hat sich das Verhältnis verändert? Herr Kruse, ich habe Ihnen eben versprochen, wir bleiben gleich auch nochmal beim Thema Klimaschutz und dem Klimawandel und inwieweit da jetzt auch sozusagen, ich formuliere das mal so, alte Rechnungen offen sind. Also ich habe zum Beispiel in einem Kommentar gelesen, die Jungen haben jetzt viele Opfer gebracht mit Blick auf diese Krise, aber mit Blick auf eine andere Krise könnten sich jetzt die Älteren auch solidarisch zeigen mit der jungen Generation nach dem Motto, jetzt seid ihr dran, euch mit eurem Lebensstil ein bisschen einzuschränken.
Naja, das sagt sich natürlich immer sehr leicht. Sie haben ja eben sehr schön darauf hingewiesen, wir haben natürlich ganz unterschiedliche soziale und ökonomische Lebensbedingungen. Und das haben wir nicht nur in den jüngeren Generationen, das haben wir auch in der älteren Generation. Nicht? Wir haben in der älteren Generation Menschen, die über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen, aber natürlich auch Menschen, die sehr wenig haben. Da könnte ich nur schwerlich von einer Einschränkung der Lebensbedingungen sprechen. Was die Veränderung der Lebensbedingungen angeht, das wäre jetzt weniger eine ökonomische Frage, sondern eine ökonomische plus eine psychologische Frage. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Punkt der älteren Generation, sondern deswegen finde ich es so wichtig und bin Ihnen dankbar, dass Sie auch nochmal Klimafragen, Flüchtlingsfragen aufgreifen. Wir sehen doch, dass unsere Gesellschaft vielleicht über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte hinweg von so oder vor solchen großen Krisen mit einzelnen Ausnahmen bewahrt geblieben ist. Jetzt merken wir, in welchen Krisen wir stehen. Das haben wir vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen, dass wir beispielsweise in einer Klimakatastrophe stehen, aber jetzt merken wir das. Das heißt, auf uns kommen wirklich große Aufgaben zu, wie wir mit diesen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie wir mit solchen Krisensituationen umgehen wollen. Pandemie, das ist eine erste große Herausforderung gewesen. Andere stehen an. Und daraus zu lernen, und ich glaube, diese Sendung ist auch so bedeutsam, weil sie zeigt, habt bitte alle Generationen im Blick. Fragt, über welche Erfahrungen, über welche Bedürfnisse verfügen die verschiedenen Generationen, beziehungsweise welche zeigen sie, wie sehen die Werte in den verschiedenen Generationen aus, wie könnt ihr die Generationen zusammenbringen, auch medial darauf hinweisen, dass ja im Kern ein großes Interesse der Generationen aneinander entsteht, spielt die Generationen nicht aus und appelliert wirklich an die einzelnen Generationen, überlege, wie du durch dein eigenes Verhalten mit dazu beitragen kannst, dass wir in der Lage sind, solche Krisen zu meistern. Da haben solche pauschalen Aussagen wie die Älteren, die sollten jetzt mal ihre Lebensstile ändern, die sollten sich einschränken, da haben solche pauschalen Aussagen im Grunde genommen gar keinen Wert. Mhm. Es geht darum, dass wir immer auf den Zusammenhalt, dass wir immer auf die Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft hinweisen und bei dieser Solidarität im Auge haben. Die sozialen Schichtunterschiede, die ökonomischen Unterschiede, die Unterschiede in den materiellen Ressourcen, in den Bildungsressourcen, das sind wichtige Aspekte von Ungleichheit. Da muss eine Schere geschlossen werden. Und das erfordert natürlich, dass die Menschen untereinander innerhalb einer Generation, zwischen den Generationen ein hohes Maß an Solidarität zeigen. Und dieses zu betonen und den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass Solidarität leben kann, das erscheint mir bedeutsam. Deswegen ist auch eine solche Sendung so wichtig, weil sie unser Bewusstsein, unsere Sensibilität dafür erheblich schärft.
Und am Ende geht es dann ja sicherlich auch um den Schutz aller, Frau Drumel. Also wir haben ja gesehen, da wo es massive Ausbrüche gab, in Italien zum Beispiel oder in Spanien, sind dann auch die durchschnittlichen, ist das durchschnittliche Alter bei den Todesfällen auch nach unten gegangen. Also das heißt, wir schützen uns natürlich durch Maßnahmen letztendlich alle.
Ja, absolut. Und das ist ja auch das Wichtige. Gerade die Kinder, hat man ja erfahren durch letzte Publikationen, können sehr schwere Erkrankungen auch haben. Und wir werden erst in der Zukunft wissen, wenn alle Daten sozusagen veröffentlicht sind, peer-reviewed sind und die wissenschaftlichen Erkenntnisse gesichert sind, wer tatsächlich erkrankt, wer weniger gefährdet ist und wie sich das auch durch die Generationen und durch die zwischen Männern und Frauen aufteilt. Und insofern müssen wir jetzt Eigenverantwortung, aber mit einem Gedanken der Solidarität und des Respekts vor den Mitmenschen praktizieren.
Über das Verhältnis zwischen Jung und Alt in der Corona-Krise sprechen wir heute in der Lebenszeit. Und Frau Drumel, wir haben viel über auch mögliche Generationenkonflikte gesprochen. Aber welche Chancen für ein Miteinander sehen Sie denn auch? Also es gibt ja positive Beispiele. Jüngere kaufen für Ältere ein etwa.
Ja, natürlich. Das ist am Anfang sehr praktiziert worden, diese Form der Solidarität mit den Älteren. Aber ich glaube, man muss nicht nur so Hilfstätigkeiten im Auge haben, sondern einfach ein Miteinander, auch in emotioneller Hinsicht, auch die Familien, die wirklich wieder gemeinsam auch essen können, all diese Dinge, die wichtig sind. Und da werden einerseits die Daten, die wissenschaftlich generiert werden, wichtig sein, um uns tatsächlich die Gefährdungslagen zu zeigen. Und damit wird einfach automatisch auch dieses Differenzieren zwischen alt und jung weniger werden und einfach natürlicher, so wie früher, das Leben miteinander weitergeführt werden können.
Was glauben Sie, wird sich das Verhältnis zwischen jung und alt verändern oder hat es sich schon verändert?
Wir haben es genauso wieder in der Hand, diese Aspekte der Veränderung, die sich hier herausgestellt haben, wieder umzukehren. Es hängt an jeden Einzelnen von uns an und wir müssen nur schauen, dass eben die Medien, diese Mantras, die am Anfang vorhanden waren, ich schütze mich, ich schütze dich, indem wir uns nicht sehen, indem wir getrennt voneinander sind und auch wirklich diese unseligen Dinge, die sich in den Altenheimen abgespielt haben, in dieser Abschirmung, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Wir sind eine kreative Generation auch und wir können all diese Dinge auch wieder in eine vernünftige Weise zurückführen.
Herr Kruse, hat sich das Verhältnis verändert zwischen alt und jung?
Das glaube ich nicht. Ich denke nur, wir haben erfahren, dass es vor allen Dingen so eine gewisse mediale Zuspitzung gegeben hat, die dazu beitragen kann, da möchte ich das aufgreifen, was Frau Runge eben gesagt hat, die dazu beitragen kann, dass, ich fand diesen Begriff sehr schön, bestimmte Errungenschaften, die wir mit Blick auf junge Menschen und auf ältere Menschen in den letzten Jahrzehnten erzielt haben, dass diese Errungenschaften zumindest ein bisschen in Frage gestellt werden, was das Alter angeht, dass negative Bilder des Alters wieder sehr viel mehr Raum greifen und die Ressourcen, die Kräfte, die Stärken, der Beitrag alter Menschen zur Vielfalt unserer Gesellschaft in den Hintergrund tritt. Und mit Blick auf Jugend.
Herr Kruse, an der Stelle müssen wir einen Punkt machen, weil wir gleich am Ende dieser Sendung sind. Aber ich glaube, es liegt an uns allen sicherlich ein positives Bild von den unterschiedlichen Generationen zu vermitteln. Und wir wollten ein bisschen auch dazu beitragen hier in der Lebenszeit. Professor Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie an der Universität Heidelberg und Christiane Drumel, Bioethikerin an der Medizinischen Universität Wien. Das waren unsere Gäste heute in der Lebenszeit. Nach dem Lockdown hat Corona das Verhältnis zwischen Jung und Alt verändert. Am Mikrofon verabschiedet sich Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag.